Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.
Im Dezember 2025 jährt sich zum 100. Mal der Uraufführungstag von Alban Bergs Oper Wozzeck. Nichts ist in den 100 Jahren passiert, das die Vormachtstellung dieser Oper als das Vorzeigestück, die Vorzeigeoper der musikalischen Avantgarde hätte ankratzen können. Wozzeck ist und bleibt das Musterbeispiel einer gelungenen Oper der musikalischen Moderne und gleichzeitig auch, und das ist wohl der Grund, warum der Platz 1 auf der Rangliste diesem Stück nie streitig gemacht worden ist. Es ist eine Einstiegsdroge für Menschen, die sich der Moderne nach wie vor vorsichtig nähern. Denn eigentlich hat Alban Berg mit diesem Werk, das formalen allen Kriterien entspricht, die man an ein avantgardistisches Musiktheaterwerk in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gelegt hat, die große romantische, spätromantische Operntradition fortgesetzt. Er hat ein Stück komponiert, das wie die erfolgreichen Opern eines Richard Strauss, eines Giacomo Puccini, das waren seine Zeitgenossen, seine erfolgreichsten Zeitgenossen im Musiktheater, perfekt mit den musikalischen Mitteln der Zeit das Lokalkolorit eines Stücks und die seelischen Befindlichkeiten der handelnden Personen nachzeichnet. Sowohl Strauss als auch Puccini haben zu diesem Zweck hin und wieder radikale Mittel angewandt. Legendär ist die Aussage von Richard Strauss, als man ihm vorgeworfen hat, dass er in seiner Elektra an die Grenzen der Dur-Moll-Tonalität gegangen ist, ja sie sogar überschritten hat, hat er mit Verweis auf die Clytemnestra-Szene in diesem Werk gemeint. Ja mei, wenn auf der Bühne ein Murter erschlagen wird, kann ich im Orchestergraben kein Violinkonzert aufführen lassen. Alban Berg hat sich daran gehalten. Er hat den Wozzeck vertont, wegen eines Schreibfehlers. In der Übertragung des Originaltextes von Georg Büchner hieß das Werk auch das Drama damals so. In Wirklichkeit hat Büchner Wozzeck geschrieben, was dazu geführt hat, dass das Stück heute bei uns auf den Sprechbühnen als Wozzeck und in der Oper natürlich nach wie vor als Wozzeck aufgeführt wird. Büchner hat also in dieser Tragödie eine wahre Kriminalgeschichte seiner Zeit verarbeitet. Der arme Soldat Wozzeck, von allen geknechtet, hat mit seiner Freundin Marie ein Kind, ein uneheliches Kind, schlimm genug für damalige Verhältnisse. Für den Unterhalt der beiden sorgt er, indem er zusätzlich zu seinem normalen Dienst noch allerlei Arbeiten verrichtet. Für den Major geht er Stecken schneiden, für den Arzt stellt er sich als Versuchskaninchen zur Verfügung. Und doch, Marie betrügt ihn mit dem viel ranghöheren Tambourmajor und als Wozzeck draufkommt, tötet er Marie und dann sich selbst. Zurück bleibt ein ungeheuer bewegendes Bild, der kleine Bub auf seinem Steckenpferd, der nicht ahnt, dass er seine Eltern nie wiedersehen wird. Das Stück von Büchner, als Fragment überliefert, besteht aus losen Szenen, ist also eigentlich, obwohl nahezu noch einmal 100 Jahre älter als Bergs Oper, ein äußerst moderner Ansatz. Und die Kunst von Alban Berg bestand nun darin, die ungemein expressive Kraft der Charakterzeichnungen der einzelnen Personen sinnfällig in Musik nachzuzeichnen, in einer Kleinzeichnung, die eben der von Richard Strauss durchaus entspricht. Aber anders als Richard Strauss, der in seiner Elektra eben über die Grenzen gegangen ist, als es darum gegangen ist, die zerrüttete Seele der Clytemnestra nachzuzeichnen, dreht Berg den Spieß um. Er findet, in Büchners Tragödie steckt so viel Katastrophisches, Bemitleidenswertes. Aufwühlendes, dass man es da mit schönen Dur- und Moll-Melodien, zu denen Strauss ja immer wieder zurückfindet, eigentlich nicht gut sein lassen kann. Wenn bei Strauss mitten in Dur- und Moll-Regionen plötzlich die sogenannte Atonalität hereinbricht, ist es bei Berg umgekehrt. An den emotionalen Höhepunkten, im Leisen wie im Hochdramatischen, kehren Dur- und vor allem Molltonarten im Wozzeck immer wieder zurück. Und das ist so klug und so raffiniert eingewoben in das eigentlich atonale Ganze, das wiederum seine Berechtigung aus dem dramaturgischen Gang der Oper erhält und auch vollkommen sinnfällig wird, dass die Gesamtkonstruktion von etwa 90 Minuten Musik in ihrer formalen Perfektion und in ihrem Ausdrucksgehalt auch auf einen völlig unvorbereiteten Hörer überwältigend wirken kann. Diesem Geheimnis wollen wir in unserem Podcast ein wenig auf die Spur kommen. Ein paar Fakten zu Beginn. 14. Dezember 1925 in der Lindenoper in Berlin. Erich Kleiber dirigiert die Uraufführung des im Vorfeld bereits heftig diskutierten Werks mit Leo Schützendorf in der Titelpartie. Die Idee zur Komposition des Büchnerschen Textes ist Alban Berg schon viel früher gekommen, und zwar nach einer Aufführung des Büchnerschen Fragments in den Wiener Kammerspielen am 14. Mai 1914. Er war sofort gefangen von diesem Stück und seinem bewegenden Inhalt und hat erkannt, das war die Vorlage für seine musiktheatralischen Ideen. In einem Brief von seinen Kommilitonen in der Kompositionsklasse von Arnold Schönberg, Anton Webern, schreibt er: Ich habe den Wozzeck vor dem Krieg aufgeführt gesehen und einen so ungeheuren Eindruck gehabt, dass ich sofort, auch nach einem zweiten Anhören, den Entschluss fasste, ihn in Musik zu setzen. Das war im Jahr 1918. Da hatte Berg auch seinen Kriegsdienst versehen, zunächst tatsächlich als Soldat im österreichischen Landwehr-Infanterieregiment Nummer 1 und dann wegen seines Asthma-Leidens als Kanzlist im Kriegsministerium. Im ersten Urlaub, den er verbringen durfte im steirischen Trahütten auf einem Gut der Familie, im August 1917 sind erste Entwürfe zum Wozzeck entstanden. Aber erst nach dem Krieg, in dem die Familie Berg nahezu alles verloren hat, weshalb Berg sich mit Unterrichten und anderen Tätigkeiten über Wasser halten musste, ist es dem Komponisten gelungen, in den Jahren 1920 und 21 die Komposition zu vollenden. Und ein bisschen später, 1922, lag dann die Partitur vor. Den Klavierauszug hat Berg zunächst einmal mit Hilfe von Alma Mahler, der schlussendlich der Wozzeck dann gewidmet wurde, im Eigenverlag veröffentlicht. Die Universaledition hat dann doch das Material hergestellt, sodass 1925 die Oper uraufgeführt werden konnte. Zunächst hatte aber die Musikwelt schon erfahren, dass Berg diesen Wozzeck komponiert hatte. Hermann Scherchen, der bedeutende Dirigent und Vorkämpfer für die neue Musik, hat angeregt, Berg möge doch drei Szenen aus seiner Oper für den Konzertgebrauch einrichten, was dann auch passiert ist. Diese Wozzeck-Bruchstücke hat Scherchen dann beim Deutschen Musikfest in Frankfurt 1923 uraufgeführt. Der Erfolg war bedeutend. Und es haben sich, wie es bei der neuen Musik üblich war und vielleicht auch ein bisschen noch immer ist, gleich auch die Gegenstimmen hören lassen. Und es entbrach im Vorfeld der Uraufführung der Oper, die Erich Kleiber als Chef der Lindenoper in Berlin für 1925 dann vorbereitet hat, Journalisten, die heftige Polemik entfaltet haben. Noch nach der Generalprobe sind Falschmeldungen verbreitet worden über die Unspielbarkeit des Stücks, aber das hat nichts genützt. Am 14. Dezember 1925 war Alban Berg ein gemachter Mann. Das Publikum tobte vor Begeisterung und die internationale Reaktion war dann heftige Neugier und viele Produktionen dieses neuen Stücks in ganz Europa. Willi Reich, Alban Bergs Biograf, hat nachgewiesen, dass bis 1935, bis zum frühen Tod des Komponisten, 29 Produktionen mit insgesamt 166 Aufführungen stattgefunden haben. 1934, das hat Berg noch erlebt, hat die Library of Congress in den USA sogar das Originalmanuskript der Partitur angekauft. Man wusste schon, das ist ein Meisterwerk, das Epoche machen würde. Nach dem Krieg, während der nationalsozialistischen Diktatur, war Berg natürlich als entarteter Komponist verboten, hat es ein wenig gedauert, bis Wozzeck wieder in die Spielpläne zurückgefunden hat. 1948 kam es in Düsseldorf zur ersten Wiederaufführung. Und dann, das darf man in Österreich nicht vergessen, war ein Name, ein Interpreten, ein Dirigentenname mit diesem Wozzeck ganz eng verbunden. Und das war Karl Böhm. Er hat 1951 gegen viele Widerstände Wozzeck bei den Salzburger Festspielen herausgebracht und hat ihn dann 1955 auch als eines der wichtigsten Stücke bei der Neueröffnung der renovierten Staatsoper am Ring in Wien ins Zentrum gerückt. Damals mit Walter Berry, einem Interpreten der Titelpartie, der 3 Jahrzehnte lang nicht wegzudenken war, wer erlebt hat, wie sich Berry mit dieser Figur identifizieren konnte, der weiß warum. Ich möchte daher die Musikbeispiele im heutigen Podcast von Walter Berry singen lassen. Er hat im Jahr 1966 unter der Leitung von Pierre Boulez in Paris eine Aufnahme gemacht, die insgesamt auch dank Boulez' Akkuratesse zu den besten Darstellungen dieser Partitur gehört. Verfolgen wir nun also die Handlung des Wozzeck und vor allem machen wir uns mit den Charakteren der handelnden Personen vertraut und steigen wir mit einem Musikbeispiel ein, das vielleicht in knapper Kürze verdeutlichen kann, warum dieses Stück, warum diese Musik auch Skeptiker normalerweise sofort überzeugt. In diese gewaltige Steigerung mündet das letzte der großen Zwischenspiele, die Alban Berg zwischen die Szenen seiner Wozzeck-Oper gesetzt hat. Die Tragödie geht ihrem Ende zu. Wozzeck hat seine Geliebte getötet und dann sich selbst. Und im besagten Zwischenspiel kehren die Themen, die Hauptthemen, die Leitmotive, wenn man so möchte, der Oper noch einmal zurück. In einem großen Rückspiegel und alle Leiterfahrungen kulminieren in dem eben gehörten Moment. Der steht unüberhörbar in D-Moll. Das ist die große Kunst des Alban Berg. Er nutzt zur Charakterisierung der Episoden alle Möglichkeiten der musikalischen Moderne, sprengt das harmonische System, aber am Ende findet er doch die Brücke zur spätromantischen, zur hochromantischen Opernmusik zurück. Mit ein Grund, warum dieses Stück so erfolgreich gewesen und geblieben ist. Blenden wir zurück. Der erste der Quälgeister Wozzecks, dem wir begegnen, ist der Hauptmann. Ebenso sadistisch wie hypochondrisch. Er hält Wozzeck ununterbrochen moralische Vorträge, abwechselnd mit Bekundungen seines Unwohlseins, körperlich wie mental. Es wird ihm ganz Angst um die Welt, wenn er überlegt, dass sich die Erdkugel in einem Tag herumdrehen kann. Der Vergleich mit einem Mühlrad entsteht, wieder so eine große Steigerungswelle, mündend in einem der vielen musikalischen Klangbilder, in denen das Mühlrad, das sich dreht, ganz unverkennbar gezeichnet wird. Und in der nächsten Sekunde geht der Hauptmann auch schon wieder über in seinen besserwisserischen, moralisierenden Ton.
Es wird mir ganz Angst um die Welt, wenn ich an die Ewigkeit denk. Ewig, das ist ewig, das sieht er ein. Nun ist es aber wieder nicht ewig, sondern ein Augenblick. Ja, ein Augenblick. Wozek, es schaudert mich, wenn ich denke, dass sich die Welt in einem Tag herumdreht. Drum kann ich auch kein Bild mehr sehen. Oder ich werde melancholisch.
Jawohl, Herr Hauptmann.
Auf den unerträglichen Redefluss des Hauptmanns reagiert Wozzeck zum ersten Mal mit einer großen Anklage. Büchners Sozialdrama lässt den Antihelden Wozzeck darüber philosophieren, wie es ist mit den armen Leut. Wir arme Leut, das wird zu einem prägnanten Leitmotiv der ganzen Oper. Und wir hören da eben gleich im ersten Bild der Oper so etwas wie eine verzweifelte sozialpolitische Standortbestimmung.
Wir arme Leut, sind Sie, Herr Hauptmann, Geld, Geld, hier kein Geld macht. Da setz einmal einer seinesgleichen auf die moralische Art in die Welt. Man hat auch sein Fleisch und Blut. Ja, wenn ich ein Herr wär und hätte einen Hut und eine Uhr und ein Augenglas und kein Polem reden, ich wollte schon tugendhaft sein. Es muss was Schönes sein, um die Tugend, Herr Hauptmann. Aber ich bin ein armer Kerl. Doch einmal unselig in dieser oder anderen Welt. Ich glaub, wenn wir in den Himmel kämen, so wissen wir tonnen helfen.
Gut, gut, ich weiß, er ist ein guter Mensch, ein aber er denkt zu viel, das zählt. Es sieht immer so verhetzt aus.
Im nächsten Bild erleben wir Wozzeck mit seinem Freund Andres auf einem Feld vor der Stadt Stecken schneiden. Und da hört man, wie Alban Berg in die im Prinzip atonale, harmonische Welt immer wieder Erinnerungen an musikalische Formen, die uns allen vertraut sind, hineinverwebt. Andres wohl auch, um sich Mut zu machen in der Dunkelheit der Abenddämmerung, singt ein Lied. Ein wenig verzerrt, aber doch irgendwie erkennbar ein typisches Jägerlied. Wozzeck wiederum erleben wir nun von einer ganz anderen Seite. Seinem Freund gegenüber kann er sich offenbaren, auch wenn der nicht versteht, was Wozzeck will. Der arme Mann ist geplagt von schrecklichen Visionen. Ein seelisch schwer angeknackster Mensch.
Ja, Ach, was? Das ist die schöne Jägerei, schießen steht jedem frei. Da möcht ich Jäger sein, da möcht ich
hier. Ihr Platz ist verflucht. Siehst du den lichten Streif da? Über das Gras hin, wo die Schwämme so nachwachsen. Da rollt abends ein Kopf. Es wäre ein Igel. Drei Tage und drei Nächte drauf und er lag auf den hohen Stämmen.
Es wird finster. Das macht dir Angst? Ei, was?
Im nächsten Bild lernen wir Wozzecks Geliebte und Mutter seines Kindes Marie kennen. Zunächst einmal am Fenster im Dialog mit der eifersüchtigen Nachbarin. Wiederum ein Lied singen. Der fesche Tambourmajor zieht mit seiner Blaskapelle vorbei und Marie singt den Refrain mit. Wiederum amalgamiert Berg alle möglichen Versatzstücke von Volksmusik und Blasmusik ineinander und die beiden Damen geraten in Streit miteinander, denn die Nachbarin wirft Marie ihre Leichtlebigkeit vor, worauf diese das Fenster zuwirft. Scharfer Schnitt, sie wendet sich ihrem Buben zu, nennt ihn ein armes Hurenkind und singt ihm ein Schlaflied vor. Und das ist der erste Moment, wo Berg den Schwebezustand zwischen tonal und atonal eigentlich beinahe klar für Dur und Moll entscheidet. Jedenfalls fühlt sich das Ohr hier harmonisch durchaus geborgen.
Mit einem unendlichen Gesicht.
Im vierten Bild tritt der nächste Quälgeist auf. Der Doktor, dem Wozzeck sich als Versuchskaninchen zur Verfügung stellt, um ein wenig Geld für seine kleine Familie zu verdienen. Allerlei Qualen und Experimente muss er erdulden, Bohnen essen, den Harn zurückhalten und was der Doktor für seine perversen Experimente nur gebrauchen kann. Er verfällt in einen größenwahnsinnigen Lustausbruch, indem er seine Theorie feiert und damit Unsterblichkeit erlangen möchte. In der nächsten Sekunde verlangt er schon wieder, ganz kalt und berechnend, dass Wozzeck ihm die Zunge zeigt.
Aber ratio mentalis partialis zweite Spezies. Sehr schön ausgerichtet. Und schenk, kriegt noch mehr Zulage. Tut noch alles wie sonst, rasiert seinen Hauptmann. Fängt fleißig Mäusche, isst seine Bohnen.
Im ordentlichen Doktor, denn das Menaschgeld kriegt das Weib, darum tu ich's ja.
Ist ein interessanter Fall, halt sich nur brav. Wozzeck, kriegt noch einen Groschen mehr Zulage, was muss aber tun? Essen, dann Schöpfenfleisch essen, nicht husten, seinen Hauptmann rasieren, dazwischen die fixe Idee pflegen. Oh, meine Theorie, oh, mein Lohn, ich werde unsterblich, unsterblich. Zeig mir jetzt die Zunge!
Es kommt, wie es kommen muss. Marie beginnt ein Verhältnis mit dem feschen Tambourmajor. Und Wozzeck wird misstrauisch, als er bemerkt, dass Marie plötzlich zwei Ohrringlein besitzt. Sie meint, sie hätte sie gefunden. Er meint zwei auf einmal und dann verfällt er wieder in eine Klage angesichts seines kleinen Buben, der da nichts von seinem Schicksal ahnt, in das er hineingeboren wurde.
Was hast da unter deinen Fingern glänzt? Ja. Ich hab sowas noch nicht gefunden. Zwei auf einmal.
Es
ist gut, Marie, es ist gut. Was der Bub immer schläft, greift ihm unters Ärmchen. Der Stuhl kriegt ihn, die hellen Tropfen stehen ihm auf der Stirn. Nichts als Arbeit unter der Sonne, sogar Schweiß im Schlaf, wir haben Gold. Da ist wieder Geld, Marie, die Löhnung und was vom Hauptmann. Und vom Doktor.
Gott vergelt's, Franz.
Ich muss fort, Marie. Adieu.
schlecht, Mensch. Ich könnte mich erstechen.
Ein C-Dur-Akkord symbolisiert die Banalität der Szene bei der Geldübergabe. Das bisschen, was er dazu verdienen kann, liefert Wozzeck bei Marie ab. Und dann muss er in einem der zentralen Bilder der Oper aus dem Mund von Hauptmann und Doktor erfahren, was er schon geahnt hat. Marie ist ihm untreu geworden. Er stellt sie und sie verweigert sich ihm trotzig. Man kann viel sehen, wenn der Tag lang ist. Sie lässt sich von ihrem einstigen Geliebten nicht mehr anrühren und meint, lieber ein Messer in meinen Leib als deine Hand auf mich. Das sitzt. Und es nimmt auf grausame Weise das Schicksal Maries voraus.
Man kann viel sehen, wenn man zwei Augen hat und wenn man nicht blind ist und wenn die Sonne scheint.
Du bei ihm!
Und wenn auch!
Mensch!
Ruhe mich nicht an! Lieber ein Messer in den Leib als eine Hand auf mich. Mein Vater hat es nicht gewagt, wie ich 10 Jahre alt war.
Mein Messer!
In der Schenkenszene geht es des Abends drunter und drüber. Betrunkene Handwerksburschen singen und grölen. Ein Jagdlied wird angestimmt. Auch Andres singt zur Gitarrebegleitung und die kleine Kapelle spielt Tanzmusik. Hier erweist sich die musikalische Puzzletechnik von Alban Berg als kongenial zu Georg Büchners kleinteiliger theatralischer Sozialstudie. Zwischendrin klingt sogar einmal eine Tonfolge auf, die wie ein Zitat von Richard Strauss Rosenkavalierwalzer begriffen werden kann. Das war jedenfalls jenes Stück, mit dem Strauss sich von seiner radikalen Moderne abgewendet hat, was ihm die Vertreter der Avantgarde, die ihn zunächst ja als einen der ihren betrachtet hatten, stets übel genommen haben. Jedenfalls soll Richard Strauss in Berlin, als er eine Aufführung des vielgerühmten Wozzeck besucht hat, mitten im zweiten Akt aufgestanden sein und abgegangen. Vermutlich war es bei dieser Stelle. Wie auch immer, in dieser Wirtshausszene ertappt Wozzeck seine Marie in flagranti. Sie tanzt anzüglich mit dem Tambourmajor.
Alles fällt sich in Unzucht übereinander. Mann und Weib, Mensch und Vieh. Weib! Weib! Das Weib ist heiß! Ist heiß! Heiß! Wie er in ihr herumgreift an dem Leib und sie lacht dazu!
Der dritte Akt des Wozzeck gehört dann vermutlich zu den stärksten Opernakten, die je komponiert worden sind. Die Tragödie steuert unbeirrt auf ihren Höhepunkt zu. Zunächst einmal die sogenannte Bibelszene, in der Marie in der Bibel liest und bei der Geschichte von Maria Magdalena Trost sucht, schlechten Gewissens, und noch einmal singt sie ihrem Kind ein Schlaflied, ein Märchen, das Großmuttermärchen, wie es heißt. Und jetzt schreibt Alban Berg erstmals eine Tonart vor, F-Moll. In dieser höchsten Verzweiflung gleichzeitig ein tröstlicher Moment und eine entsetzliche Vorwegnahme des Schicksals. Ein Kind, das weder Vater noch Mutter hatte. Wir haben schon mitbekommen, wie Alban Berg jede kleinste Geste, jede kleinste Seelenregung in musikalische Metaphern umsetzt. Gleichzeitig sorgt er für Zusammenhalt, indem er die Szenen seiner Oper in große formale Einheiten bindet. Es geht sogar so weit, dass der Mittelakt eine Symphonie darstellt und im letzten Akt ist jede Szene nach einem bestimmten Formschema gegliedert. Die Szene mündet in eine Fuge und die folgende Todesszene am Teich gruppiert sich vollständig um einen einzigen Ton, den Todeston H. Er liegt zunächst im Bass, wandert dann in die höchsten Regionen, aber er dominiert die gesamte Szene. Wozzeck stellt seine Marie und ersticht sie. Dann läuft er davon und der Ton H setzt noch einmal an, ganz leise im Horn, und dann stimmen alle Orchesterinstrumente in diesen Ton ein. Ein gewaltiges Crescendo, das in einer Sekunde zerplatzt und einem Todesrhythmus in der großen Trommel Platz macht.
Thank you.
Dieser Rhythmus beherrscht nun die gesamte folgende Szene, die zweite Schenkenszene, gespenstisch kurz und ein Moment, in dem Wozzeck entlarvt wird, weil man Blut an seinen Händen findet. Er läuft erneut davon zurück zum Teich, um das Messer im Teich zu versenken. Bei der Gelegenheit wartet er in den Teich und ertrinkt. Berg summiert hier seine illustrativen, orchestralen Kunststücke, indem er pittoresk nachmalt, wie Wozzeck versinkt und nur noch Kreise im Wasser bleiben, die immer weiter sich ausdehnen und schließlich in eine gespenstische Stille münden. Der Doktor und der Hauptmann erscheinen, hören das Ächzen und machen sich davon, und ein gigantisches Zwischenspiel in D-Moll summiert das ganze Drama noch einmal auf symphonische Weise. Es mündet in den eingangs dieses Podcasts erklungenen Höhepunkt und macht der grausamen letzten Szene Platz. Kinder spielen, bekommen die Nachricht, dass die tote Marie am Teich gefunden wurde. Sie laufen alle davon und hinter ihnen her auf seinem Steckenpferd der kleine Sohn der beiden, der ganz unschuldig und ahnungslos hopp hopp, hopp hopp singt. In einem Nirvana der Klänge schließt diese Oper, und ich glaube nicht, dass irgendjemanden diese Szene kalt lassen kann.
Das Messer. Wo ist das Messer? Ich hab's da gelassen. Näher. Noch näher.
Mir graut's.
Da regt sich was.
Still. Alles still und tot.
Mörder! Mörder!
Ah, er ruft! Nein, ich selbst! Marie!
Marie! Was hast du für eine rote Schnur um den Hals? Hast dir das rote Halsband verdient, wie die Ohrringlein mit deiner Sünde? Was hängen dir die schwarzen Haare so wild?
Helder! Helder!
Ich werde nach mir suchen.
Das Messer verlegt mich!
Der Mond ist blutig. Will denn die ganze Welt es ausplaudern?
Das Messer, es liegt zu weit vorn. Sie finden's beim Baden oder wenn sie nach Muscheln tauchen. Ich find's nicht.
Aber ich muss mich waschen.
Ich bin blutig! Deutlich! Und noch einer! Will! Ich wasche mich mit Blut! Das Wasser ist Blut! Blut!
Jesus, das war ein Ton.
Ja, Gott,
ist das Wasser im Teich. Das Wasser ruft. Es ist schon lange niemand ertrunken. Kommen Sie, Doktor. Es ist nicht gut zu hören.
Das stöhnt, als stürbe ein Mensch. Da ertrinkt jemand. Unheimlich. Der Mond rot, den Himmel braun. Hört sie? Jetzt wieder das Ächzen.
Stiller. Jetzt ganz still.
Kommen Sie schnell.
Thank you. Ich weiß es nicht. Sie sind schon alle naus. Du, deine Mutter ist tot.
Auf halbem Wege zwischen Dur und Moll und freier Harmonie, aber direkt ins Herz des Hörers und bei passender Inszenierung auch des Zuschauers. Das war unser Podcast über Wozzeck von Alban Berg. Die Aufnahme stammte aus Paris, entstanden im Jahr 1966. Das Orchester der Oper Paris und der Chor und der Kinderchor der Oper Paris. Pierre Boulez stand am Pult. Walter Berry war der Wozzeck, Isabel Strauss die Marie, Albert Welkenmeier der Hauptmann und Karl Dönch der Doktor. Danke fürs Zuhören.
Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch.